Hallo. Es ist so cool, es sind so viele Leute bei einem Vortrag über Ableismus. Wo? Okay, bei der GPN. Aber ich möchte anfangen mit einer kleinen Frage. Habt ihr euch schon mal über Technik aufgeregt? Summt mal bitte für ja. Okay, wir machen die Gegenprobe. Summt mal bitte für nein. Eine Person, ganz, ganz leicht, du lügst. Und ich habe noch eine weitere Frage für euch. Habt ihr schon mal vom Teletext gehört? Wer von euch weiß, welchen Ursprung der Teletext hatte und woraus er sich entwickelte? Niemand. Also erstmal Glückwunsch, ihr seid alle alt, ihr kennt alle den Teletext. Der Teletext ist ursprünglich aus Untertiteltechnologie hervorgegangen, die man ja gebraucht hat, um irgendwie Fernsehprogramme für Menschen mit Hörbehinderungen zugänglicher zu machen. Und da hat man eben in der Gestaltung eben diese Abtastlücke gelassen, wo man dann später den Teletext reingemacht hat. Und das ist nur eins der wenigen Beispiele von Technologien, die ursprünglich mal für Menschen mit Behinderungen entwickelt wurden, die dann aber später viel, viel breitere Verbreitung bekommen haben. Genau, ich habe schon gesagt, ihr seid bei einem Talk über Ableismus. Da gehört natürlich die Definition von Ableismus mit rein. Das Wiktionary definiert es so als Denk- und Handlungsmuster, die zu Vorurteilen und Diskriminierung behinderten und chronisch kranken Menschen führen. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Definition. In weiten Aspekten ist die aber nicht ganz weit genug für mich, weil da irgendwie sehr viel hinten runterfällt. Hinter diesem Gedanken der Diskriminierung und der Abwertung steht eigentlich so der Gedanke von Abwertung, von einem Leistungsprinzip, das wir in der Gesellschaft haben, von Fähigkeiten, die vielleicht gefordert sind oder nicht, und natürlich auch körperliche Beschaffenheit und so. Und das alles zählt in diesen Ableismus-Begriff mit rein, und alles das ist teilweise auch eben eine Grundlage, weshalb Menschen mit Behinderung in unserer Gesellschaft immer noch diskriminiert werden. Jetzt ist es so, wenn wir uns jetzt so in den Medien umgucken oder generell so, wenn wir uns mit dem Thema Ableismus befassen oder Behinderung generell, dann sehen wir meistens hier nur solche Sachen. Ableismus tötet. Das ist eine Aktion vom Verein Ability Watch. Die haben ein bisschen journalistisch dokumentiert und recherchiert, wie häufig es so zu Ermordungen in Pflegeeinrichtungen kommt, wo Menschen mit Behinderung durch ihre BetreuerInnen eben grausam ermordet, vergessen und vernachlässigt werden. Und eben das ist Alltag in Deutschland immer noch. Aber wir hören Ableismus und wir hören Behinderung natürlich nicht nur in solchen Kontexten, sondern es gibt eine ganze Neo-Magazin-Folge darüber. Es gibt sogar mehrere. Und in solchen Formaten geht es dann eben häufig um Armut, um Ausbeutung in Werkstätten, um bestimmte Lebensschicksale und so weiter und so fort. Und jetzt passiert was ganz Interessantes. Unsere Gesellschaft betrachtet Behinderung als ein Leidensthema, und wir sehen das in jeder Darstellung. Ist auch wichtig, keine Frage. Aber jetzt kommen die großen Tech-Konzerne und die sagen uns, das ist alles irgendwie ein bisschen anders. Und die veröffentlichen dann richtig coole Marketing-Videos. Zum Beispiel das hier von Apple, und das möchte ich euch jetzt kurz zeigen.
Dear student, congratulations. You have been accepted as the new graduate. Starting route to lecture hall.
I'm not remarkable. I'm just finding my way.
Turn left.
It's not a walk in the park, but maybe I've got the grades. Don't wanna be a martyr. I'm not your inspiration. If you wanna be inspired, there's a library down the hall. Have you noticed admiration sometimes smells a bit like pity? I can be strong, I get stuff wrong. I don't always talk so pretty.
I'm not remarkable. Not heroic or brave. I've got no superpowers. I can't even do the stupid equation.
Summt mal, wenn ihr euch jetzt besser fühlt. Warum so verhalten? Das finde ich sehr, sehr interessant. Aber es ist natürlich insgesamt nicht verwunderlich. Ihr seid in einem Vortrag über Ableismus. Ich habe euch jetzt gerade vorhin kurz erzählt, was alles schrecklich ist. Und jetzt sehen wir so ein Video. Das Video ist eine Utopie. Und das ist eine sehr, sehr großartige Utopie, weil Menschen mit Behinderungen da tatsächlich einfach als Teil der Gesellschaft dargestellt werden, weil sie mit ihren assistiven Technologien in normalen, in Anführungszeichen, Aktivitäten teilhaben können. Und dieses Video wird in Behindertenkreisen sehr, sehr gerne geteilt, weil das tatsächlich sehr, sehr gut ist, um eben diese Utopien zu zeigen. Und ich glaube, so insgesamt braucht es ein bisschen mehr von diesen Utopien. Und um in diese Richtung zu kommen, gibt es heute diesen Vortrag. Also es gibt noch ein paar schlechte Teile, das kann ich euch schon sagen, aber wird auch sehr, sehr viel Positives geben, da freue ich mich sehr drauf. Aber wir schauen uns an, warum dieses Video trotzdem problematisch ist, denn das verstehen wir unter dem Begriff Techno-Ableismus. Dazu kommen wir dann gleich. In diesen Videos haben wir ganz viele verschiedene Technologien gesehen, beispielsweise die Kamera, die genutzt werden kann, um in der Uni mitzuarbeiten, um sich die Tafel ranzuzoomen. In einem Werbevideo von Google, das ganz ähnlich aussieht, gibt es so Tasten, die man drücken kann, wenn man nicht die Möglichkeit hat, eine Tastatur zu benutzen, um eben den Computer zu bedienen. Microsoft mag gerne Augensteuerung und da gibt es auch entsprechende Software. Und all das sind wirklich richtig großartige Technologien, weil sie Menschen eben Zugang zu Alltagstechnologien geben, zu Technologien und zu Gesellschaft, die eben explizit nicht nur für sie gestaltet ist. Und zu solchen Hilfsmitteln zählen noch ganz viele weitere, also beispielsweise Braillezeilen, die Menschen, die blind sind, nutzen, um lesen zu können. Oder auch Elektrorollstühle, wenn Menschen vielleicht nicht die Möglichkeit haben, sich aus eigener Kraft in einem Rollstuhl fortzubewegen. Es gibt aber auch noch weitere Hilfsmittel und ganz unterschiedliche Klassen, die anders aussehen als diese hier. Beispielsweise das hier. Das habt ihr sicherlich auch alle schon mal gesehen. Wer von euch wusste beispielsweise, dass die Schreibmaschine aus einer Behindertentechnologie hervorgegangen ist? Niemand. Die Schreibmaschine wurde ursprünglich entwickelt, damit die blinde Partnerperson von dem Erfinder auch Briefe schreiben konnte. Mit Sprachassistenten sieht es ganz genauso aus und Hörbücher, die viele von uns irgendwie jeden Tag konsumieren, genauso. Alles Technologien, die ursprünglich mal für Menschen mit Behinderung gedacht waren, aber dann einen breiteren Weg in die Masse gefunden haben. Und das ist sehr, sehr großartig, sind tolle Hilfsmittel. Alexa, kauf mir bitte alle.
Okay, ich habe Blindenstock mit ChatGPT zu deiner Einkaufsliste hinzugefügt.
Das ist die nächste Kategorie. Es gibt tatsächlich einen Blindenstock mit ChatGPT. Da kann man oben reinreden. ChatGPT, wie wird das Wetter morgen? Und dieser Stock antwortet dann. Ich weiß nicht, wer es braucht, aber gibt's. Das habt ihr sicherlich auch alle schon mal gesehen. Das ist ein Rollstuhl, der Treppen steigen kann. Das klingt natürlich erstmal wie eine richtig großartige Idee. Genauso wie vielleicht so ein Rucksack, der auf der größten Blindenhilfsmittelmesse letzte Woche vorgestellt wurde, der so ein LED-Screen hat, um blinde Menschen zu markieren. Also merkt ihr vielleicht, so ein Rollstuhl, der eine Treppe hochfahren kann, das klingt doch eigentlich geil. Steht neben so einem Blindenstock mit ChatGPT, den absolut niemand braucht? Hä? Das kommt daher, weil all diese Hilfsmittel tatsächlich letztendlich keine realen Probleme lösen. Ne, der Rollstuhl, der die Treppe hochfahren kann, erzeugt zusätzlich zu dem Problem, das er vielleicht löst, noch ganz viele weitere. Weil was macht die Person, wenn der Akku davon leer ist? Und es erhöht beispielsweise auch das Sicherheitsrisiko ganz enorm, das dabei entsteht. Und das wird bei solchen Technologien eben häufig vergessen. Und solche Technologien, die vielleicht mit einem guten Ansatz entwickelt wurden und so sagen, ja, hey, wir sind da, wir entwickeln diese Technologie für euch, damit ihr irgendwie weiterhin teilhaben könnt, die könnt ihr dann kaufen und beziehen und benutzen und vielleicht ist euer Leben dann einfacher. Und wenn das nicht so funktioniert, wie es gedacht wurde, wie diese Standardtechnologien, wie wir sie eben gesehen haben, dann nennen wir die Disability Dongles. Na? Also der Begriff des Dongles ist euch vielleicht allen bewusst. So vor 10 Jahren hatten wir alle ganz viele Dongles, wenn wir Apple Computer benutzt haben und niemand mochte die. Das ist genau das Gleiche. Und to be honest, wenn ich diese Folie so sehe, denke ich mir auch nur so, ja, fühlt sich irgendwie ein bisschen an wie so ein Point-and-Click-Adventure. Und Leute kombinieren einfach alles Mögliche im Inventar. So, kombiniere ChatGPT mit Stock, benutze ChatGPT mit Strohhalm. Aber diese Kategorie zeigt uns auch was ganz, ganz, ganz Wichtiges, was wir auf jeden Fall beachten müssen. Diese Produkte sind allesamt ein Testfeld, sie sind ein Testmarkt, weil alle diese Produkte versuchen, ein reales Problem von Menschen zu lösen. Und das ist für unsere Wirtschaft so insgesamt sehr, sehr wichtig, weil daher kommt natürlich auch die Innovation. Und wie wir gesehen haben, gibt es ganz viele Produkte, die es aus dieser Nische rausgeschafft haben und die Alltagstechnologien geworden sind. Und genau solche Sachen versuchen die eben auch, weil damit kann man dann sehr viel Geld verdienen, wenn es Alltagstechnologien geworden sind. Zuletzt, und ich glaube, das ist so ein bisschen zwangsläufig, wenn, oder zwangsläufig das, was passiert, wenn ein Markt solche Dinge macht und so anfängt, Sachen zu entwickeln, wie wir sie eben gerade gesehen haben, so wirklich Produkte für Menschen, dann stellen die irgendwann fest, oh, der Markt ist vorbei, wir erreichen keine neuen Leute mehr, der Markt ist übersättigt. Die Leute, mit denen wir testen können, die Leute, für die wir bauen können, die haben alle schon alles. Was machen wir dann? Ach ja, wir verkaufen diese Technologie an Unternehmen, weil Unternehmen gibt es unendlich viele. Und dann entstehen beispielsweise solche Firmen, die richtig viel Cold-Call-Marketing machen, die jedem Unternehmen und jeder Kommune dieses Landes irgendwie verkaufen wollen. Ja, hier unser krasses KI-Tool und unser Hilfsmittel, das musst du mit nur einer Zeile Code auf deiner Website einbinden und auf einmal sind alle deine Barrierefreiheitsprobleme weg. Aber auch da gibt es natürlich wieder das Problem, was machen denn die Menschen mit Behinderungen auf den Seiten, wo dieses Tool nicht eingebunden ist? Da brauchen die dann wieder was anderes. Und warum benutzen sie die andere Technologie, die sie nicht sowieso schon haben, einfach auf dieser Seite? Also ihr merkt schon, dieser Markt ist insgesamt ein bisschen seltsam. Also an Unternehmen kann man viel, viel Scheiße verkaufen, wenn es irgendwie eine Rechtsgrundlage oder eine moralische gefühlte Verpflichtung dazu gibt. Fassen wir das zusammen. Warum verkaufen Menschen Hilfsmittel oder warum entstehen solche Technologien überhaupt? Na klar, wegen dem Kapitalismus. Wir wollen alle mehr Effizienz, wir wollen alle mehr Innovation, wir wollen Dinge optimieren, die noch nicht so gut laufen, wollen mehr schaffen und wir wollen mehr Profit machen. Und Menschen mit Behinderungen sind da eine sehr, sehr dankbare Zielgruppe, gerade in Deutschland. Hier gibt es Krankenkassen, die nahezu alles bezahlen und Hilfsmittelfirmen dann nahezu beliebige Preise aufrufen können. Und ich glaube, das ist den meisten tendenziell gar nicht so bewusst. Und um das nochmal zusammenzufassen, Technologie insgesamt wird verkauft als Befreiung, aber gleichzeitig verfestigt sie eben bestehende Machtstrukturen und vor allem auch bestehende Marktdynamiken, die uns alle letztendlich beeinflussen. Und genau das ist dann der Techno-Ableismus. Und dieses Wort, dieser Begriff wurde zuerst geprägt von Ashley Hsu, die hat ein Buch geschrieben, das kann ich sehr empfehlen, das heißt Against Techno-Ableism, und darin definiert sie den Techno-Ableism ebenso. Die Glaube an die Macht der Technologie, die Beseitigung, oh, meine Folie ist abgeschnitten. Die Glaube an die Macht der Technologie, die Beseitigung von Behinderung als etwas Gutes betrachtet, als ein Ziel, das wir anstreben sollten. Und ich denke, jetzt, wenn ihr euch mal so an die eigene Nase fasst, denkt ihr euch so, irgendwie ist das aber trotzdem nicht so ganz unsere Realität. Und ich sage, ja, stimmt. Ich finde die Definition, die Schuh aufmacht, eben noch nicht ganz vollständig. Und das möchte ich euch jetzt zeigen. Ganz viele Leute sagen sowas. So, es gibt akzeptiere gar keine Behinderten, wenn sie irgendwie damit konfrontiert werden, irgendwas barrierefrei machen zu wollen. In Vorbereitung auf diesen Talk habe ich ganz, ganz viele Zitate gefunden. Ich habe keins davon hier explizit gezeigt, einfach aus dem Grund, weil Leute sind, wie sie sind. Sie wollen dann irgendwie nicht bloßgestellt werden. Aber ich kann euch versichern, da war beispielsweise was von der Polizei dabei, da waren was von Banken dabei, da war was aus der Forschung dabei. Aus allen Bereichen kommt so eine Aussage, hier gibt es doch gar keine Behinderten, wir brauchen keine Barrierefreiheit. Und logischerweise wird mit so einer Aussage nichts besser. In Open-Source-Communities, wie hier beispielsweise GNOME, sieht es ganz ähnlich aus. Open Source lebt vom Prinzip Scratch Your Own Itch. Und dann passiert es nicht selten, dass Projekte Issue-Trackers haben und wenn man da drin nach Accessibility sucht, in der GNOME Shell zum Beispiel, dann sind wesentlich weniger Probleme irgendwann mal gelöst worden, als Probleme in dieser Datenbank überhaupt stehen. Also hier steht nochmal mehr als dieselbe Anzahl an gefixten Problemen drin. Und dazu muss man natürlich auch bedenken, es ist schwierig, überhaupt diesen Issue-Tracker zu finden, weil der ist nicht auf GitHub. Da brauchst du im Zweifel dann noch einen Account in deren GitLab. Wer macht das schon? Wer erstellt denn da Issues? Kaum Leute. Und das bedeutet natürlich auch, dass ein Zugang zu so einer Community für Menschen mit Behinderungen dann auch wieder schwierig ist. Weiterhin haben wir sowas wie Be My Eyes. Habt ihr schon mal von Be My Eyes gehört? Summt mal. Nicht alle? Okay. Be My Eyes ist eine App, mit der man Fernassistenz bekommen kann, wenn man blind ist. Das heißt, du drückst auf den Knopf, irgendwo auf der Welt wird dir eine zufällige Person zugewiesen und diese zufällige Person hat einen Videoanruf mit dir und du gehst damit durch die Welt und stellst deine Frage und bekommst eben Unterstützung von dieser sehenden Person. Die haben letztes Jahr oder vor 2 Jahren, ich weiß nicht mehr ganz, eine Partnerschaft mit KI-Unternehmen angekündigt und die nehmen jetzt diese Videokonferenzen auf, um sie an KI-Unternehmen zu verscherbeln. Warum machen die das? Offensichtlich, weil die Daten, die dabei entstehen, enorm wertvoll sind. Und weil Menschen mit Behinderung, vor allem auch blinde Menschen, in dieser Situation, dass sie irgendwo im Alltag Unterstützung brauchen, für die meisten dieser Systeme unglaublich wertvoll sind und unglaublich hilfreich sind. Und Be My Eyes sagt beispielsweise, sie machen das, um die KI für alle irgendwie zugänglicher und barrierefreier und sensibler zu machen. Ich glaube, wir alle wissen, wie dieses Zeug funktioniert, wenn eine Person, also in diesem Fall die blinde Person, in diesem Trainingsmaterial immer die bittstellende Person ist, dann wird da gar nichts besser, sondern dann werden nur noch mehr Stereotype reproduziert. Und das ist natürlich gar nicht gut. Also, schauen wir uns an. Behinderung im Technologiesektor ist ganz viele Sachen gleichzeitig. Nummer 1, ein Ausschlussgrund. Nummer 2, ein individuelles Problem. All das haben wir schon gesehen. Es ist ein gesellschaftliches Problem, weil Menschen mit Behinderung, wir können an die verkaufen, die liefern uns Daten. Nicht immer unter den besten datenschutzrechtlichen Aspekten, wie wir gerade gesehen haben. Es ist natürlich auch ein Innovationstreiber. Es ist eine unglaublich wertvolle Datenquelle. Es ist auch ein Compliance-Objekt, weil es gibt in der Europäischen Union und in den USA beispielsweise, nur mal die Größen zu nennen, rechtliche Verpflichtungen, Sachen irgendwie barrierefrei zu gestalten, vor allem auch im digitalen Bereich. Aber Menschen mit Behinderungen sind auch ein Absatzmarkt. Und ich glaube, das ist ganz viel und ganz viel davon widerspricht sich irgendwie selbst. Und wenn wir diese ganzen Sachen sehen, dann frage ich mich auch, ja, wo ist es denn alles? Wo sind denn die Menschen mit Behinderungen? Weil wenn das alles gleichzeitig ist, dann würden wir ja alle davon profitieren, oder nicht? Naja, sieht die Gesellschaft so insgesamt scheinbar irgendwie ein bisschen anders. Wir haben letztes Jahr eine kleine Studie gemacht, wie sich so die Barrierefreiheit von staatlichen Angeboten im digitalen Bereich verbessert hat. Wir haben da so Nutzbarkeitsvermutungen erstellt und wir haben die eingeordnet in so Integer. Und wir haben da mal so geguckt, so jedes Jahr fallen da ganz viele Zahlen raus und die haben wir dann einfach gemittelt und wir sehen, es gibt nur einen sehr, sehr kleinen Anstieg so insgesamt. Wenn wir das jetzt weiter extrapolieren, die die Linie für blinde Menschen. Wir erreichen dann vollständige Gesetzeskonformität. Das ist übrigens die 10 in dieser Studie 2071 und sind da ganz weit weg. Und deswegen glaube ich, habe ich ja schon gesagt, dass dieser Begriff Techno-Ableismus irgendwie noch ein bisschen weiter gefasst werden muss. Und ich sage, Techno-Ableismus ist zusätzlich zu dem, was wir gehört haben, eben auch ein ableistisches System, in dem technische Scheinlösungen entstehen, während die eigentlichen Barrieren und Machtverhältnisse bestehen bleiben. Und ich glaube, vor allem dieser Begriff der Scheinlösung ist hier was, das wir uns immer wieder vor Augen führen müssen, wenn wir selbst irgendwie Sachen entwickeln, auch wenn da vielleicht gar nicht das Label Behinderte dran steht. Löst diese Technologie wirklich das Problem X? Außerdem glaube ich, das ist eine Epoche und nicht einfach nur so die Beschreibung eines Systems. Weil diese Sachen haben angefangen aufzukommen, als Menschen mit Behinderung zum ersten Mal eben auch durch Technologie, vor allem auch soziale Netzwerke, liberalisiert wurden und die Möglichkeit hatten, aus ihren eigenen Räumen, häufig eben diktiert von Pflegeeinrichtungen oder so, in denen es natürlich massiv viel Bevormundung gibt, rauszukommen und über sich selbst zu lernen und eben frei sich in einer Gesellschaft zu bewegen, die sie sich dann selbst aufbauen. Und deswegen glaube ich, wir stecken da tief in dieser Epoche drin und ich glaube, da müssen wir dann irgendwann mal raus. Also nicht irgendwann, sondern besser schneller als nie. Und das geht natürlich auch mit einigen Dingen einher, wenn man das so betrachtet, so Technofeudalismus oder Oligarchie insgesamt sind als Konzepte nicht so weit weg davon. Und vielleicht habt ihr das schon mal gehört, ich werde es im Vortrag noch ein paar Mal erwähnen. Es gibt so das soziale und medizinische Modell von Behinderung. Der Techno-Ableismus als Ganzes begründet sich auf dem medizinischen Modell von Behinderung. Das heißt, wir betrachten Behinderung als individuelles Problem, das wir medizinisch oder durch Technologien lösen können. Und die Behindertenrechtsbewegung fordert seit Jahrzehnten ein gesellschaftliches Umdenken in Richtung des sozialen Modells, dass Barrieren eben gesellschaftsgemacht sind und Gesellschaft eben auch Barrieren lösen kann. Menschen mit Behinderung haben alle gleichen Zugang haben selten gleichen Zugang zu Bildung, die ihnen den Umgang mit Technologie erklärt. Das ist eben auch ein wichtiger Punkt, den wir im Techno-Ableismus dringend beachten müssen. Weil, das haben wir eben auch schon ein bisschen angeschnitten, wenn du in Systemen groß wirst, in Pflegeeinrichtungen, dann ist natürlich auch der Weg zum Sonderschulsystem nicht weit und zu Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Und Leute machen da in der Regel eben nur einen Hauptschulabschluss oder nicht mal das. Und gerade so digitale Bildung, ihr habt es sicherlich alle in eurer Schulzeit mitbekommen, ist in diesem Land irgendwie nicht so ganz existent. Und wenn Menschen mit Behinderung solche Technologien alle irgendwie nutzen sollen und für die gemacht werden, dann sollten Leute da auch am besten ihre Rechte kennen und wissen, wie das Zeug funktioniert. Außerdem sehen wir ganz häufig, dass die Umsetzung von gemeldeten Barrierefreiheitsproblemen einfach aufgeschoben wird oder dann nicht passiert, weil Leute sagen, ist so teuer, ja. In Open-Source-Communities haben wir so Wer-Macht-hat-Recht-Attitüden. Das habt ihr sicherlich auch alle schon mal mitbekommen, wenn ihr auf irgendjemanden zugegangen seid und gesagt habt, hey, dein Tool finde ich cool, könntest du vielleicht mal Feature XY bauen? Und Leute dann gesagt haben, ja, mach's doch selbst. gerade wenn man eben nicht oder als Großteil der Gruppe die Möglichkeit hat, solche Technologien zu nutzen, wie wir es gerade erklärt haben, ist das natürlich extrem schädlich dem gegenüber. Außerdem birgt es ein großes Risiko von Stigmatisierung, überhaupt Probleme zu melden, weil du musst ja auf Leute zugehen und sagen, hallo, ich bin da, ich habe eine Behinderung und ich habe ein Problem. Und wer gibt schon gerne von sich zu, ein Problem zu haben? Wenige. Und das setzt voraus, dass man überhaupt erstmal den Meldeweg kennt. Und jetzt kommen wir zum nächsten Teil des Vortrags. Es gibt eine absolute Abhängigkeit von dritten Parteien. Ja, Menschen mit Behinderung, Pflegeheime, Pflegesysteme, PflegerInnen, aber nicht nur die, sondern beispielsweise auch diese illustre Truppe, Das ist das Accessibility Club Summit. Und wenn ihr aufgepasst habt, die sitzen auf einer Treppe. Wir reden über Barrierefreiheit. Da sind 100 Menschen drauf. Niemandem ist das aufgefallen. Auf diesem ganzen Foto ist nur eine einzige Person mit sichtbarer Behinderung drauf und diese Person hat einen Blindenhund bei sich. Ja, solche Gruppen haben wir zuhauf, mit denen sich Menschen mit Behinderung irgendwie auseinandersetzen müssen. Das Accessibility Club Summit setzt sich zusammen vornehmlich aus Werbeagenturen und Webentwicklenden, die sich Barrierefreiheit, Zugänglichkeit und Inklusion ganz doll auf ihre Marketingfahne schreiben, die dann sagen, ja, kauf bei uns, wir setzen die Standards alle korrekt um. Wir machen was für Behinderte, wir machen das gut. Aber ich glaube, statt Accessibility Club Summit, was natürlich ein sehr, sehr professioneller Name ist, wenn man den so betrachtet, sollte man dieses Event vielleicht eher treffen, wie so ja, ein Haufen Nichtbehinderter trifft sich. Und ich glaube, das würde diese Gruppe ganz ähnlich beschreiben in diesem Kontext, was sie eigentlich tun. Haufen Nichtbehinderte trifft sich, um über Menschen mit Behinderung zu sprechen, nicht mit ihnen, über die Lösung von Barrierefreiheitsproblemen. Und mit solchen Gruppen geht natürlich ganz viel Macht mit einher. Und die wollen das alle nicht hören. Aber ist auch kein Wunder. Deswegen muss man das, glaube ich, immer mal wieder sagen. Weil die gestalten Systeme, die gestalten Regeln und die gestalten letztendlich auch Gesetze. Und mit dieser Gestaltungsmöglichkeit beeinflussen sie die Leben von Menschen mit Behinderungen wirklich ganz massiv. Und einer von diesen Leuten will ich euch ein bisschen detaillierter vorstellen. Bei einer anderen Accessibility Club Veranstaltung hat der nämlich letztes Jahr einen tollen Vortrag gehalten, nämlich diesen hier. Was uns so ein Lauflernwagen über eine europäische Norm erzählen kann. Ihr seht da dieses blinkende pinke Ding. Und gehalten wurde das von Detlef Fischer. Detlef Fischer ist Invited Expert beispielsweise bei der EU-Kommission, um diesen Standard zu schreiben. Er ist aber auch Invited Expert beim W3C, also den Leuten, die die Webstandards machen und eben solche Sachen machen. Und wir kriegen von solchen Leuten eben solche Vorträge. Und niemand von den über 40 Leuten da im Publikum merkt, dass hier eigentlich ganz viel Pathologisierung und Paternalisierung passiert innerhalb von 45 Minuten Vortrag, den der da hält. Und ich will diesen Vortrag halten. Das mache ich jetzt. Dann keine Sorge, der dauert auch nur 10 Sekunden. Das Ding kann laut sein und Krach machen und es kann nerven. Und es gibt übrigens auch Hinweise darauf, dass so ein Lauflernwagen so wichtige Körperentwicklungen verzögern kann. Perfekt. Menschen mit Behinderung, deren Bild von Menschen mit Behinderung gut zusammengefasst. Passt sehr gut. Aber der ist nicht der Einzige, der das so sieht. Und wir sehen das immer wieder, dass Leute genau solche Gedanken haben. Beispielsweise, wenn Leute aus dieser Branche einfach mal vergessen, ihren Stream auszumachen und dann ein Zoom-Gespräch zwischen zwei Männern öffentlich auf YouTube streamen und keiner merkt's. Und da fallen dann solche Aussagen wie, ja, was ist denn das für ein Wahnsinn, wenn wir da jetzt überall Menschen mit Behinderung reden lassen, wo es um Menschen mit Behinderung geht. Es gibt ganz viel mehr davon, könnt ihr finden auf consible.de/kalender. Gibt jeden Tag ein neues. Wenn man mit Behinderung in so einem Feld arbeitet und mit diesen Menschen Kontakt hat, dann kriegt man von solchen Sachen immer viel, viel mit. Aber warum machen die das? Natürlich, die machen das für soziale Bestätigung, weil wenn sie sagen können, ja, ich mache barrierefrei, dann ist es anders, wenn du das Leuten erzählst, als wenn du denen sagst, ja, ich bin Webentwickler und ich mache WordPress-Seiten. Dann sind die Leute nämlich erstmal so wie, was? Was ist WordPress? Wohingegen bei Barrierefreiheit so ist, sehr nice. Genau so, bitte. Wir lieben dich alle. Und das sorgt natürlich dafür, dass in so einem System und unter solchen Menschen überhaupt nur Menschen mit Behinderung selbst in der Lage sind, wirkungsvolle Kritik zu äußern. Wenn die aber durch solche durch solche Sachen und durch solche Weltansichten immer wieder begrenzt wird, haben wir natürlich hier ein riesengroßes Problem, um darauf überhaupt Einfluss zu nehmen. Und gerade deswegen, unter anderem wegen dieser Ansicht und wegen dieser Angst vor dieser Kritik von Menschen mit Behinderung gegenüber sich selbst, weil das gefährdet ja dann den sozialen Status, weil du vielleicht irgendwann nicht mehr sagen kannst, du machst Dinge barrierefrei, sondern wenn da ein Mensch mit Behinderung ist, der sagt, ja, du machst einen Haufen Scheiße, dann ist das nicht mehr so gut. Und deswegen üben sie diese Macht eben aus, wie ich es gerade gezeigt habe. Aber die haben noch was gemacht und die haben das sehr, sehr gut geschafft. Über die letzten Jahre haben die Prüfsysteme aufgebaut und die haben Prüftechniken, Prüfschritte, alles Mögliche in Gesetze geschrieben. Was ist das Tolle an Prüfungen? Da braucht man keine Menschen mit Behinderung für. Da kannst du eine Checkliste machen, die kannst du dann abarbeiten. Prima, sehr gut, kann ich einfach mitarbeiten. Diese Organisation hier, BFIT Bund, Adesso, der BigBitV Prüfverbund, Materna, die Telekom MMS, die haben Prüfvolumina von mehreren tausend Prüfungen, die jedes Jahr durchführen in Deutschland. Und da eben Prüfberichte erzeugen und in der Regel sind Menschen mit Behinderung daran nicht beteiligt, weil es eben für das, was sie da tun, gar nicht notwendig sind. Aber Prüfungen sind gut und ich glaube, wenn schon die größte Demokratiebewegung gerade überhaupt die Prüfung zum Ziel hat, ne, wir erinnern uns alle an das hier, was Nico Semsrott gesagt hat.
Und ich würde sogar so weit gehen und sagen, es spricht gegen die Grundidee von Deutschland, auf eine Prüfung, die theoretisch möglich ist, einfach zu verzichten.
Ja, und genau das wird gemacht. Es werden Prüfungen erstellt, es werden Sachen unter die Lupe genommen, aber die werden dann irgendwie nicht veröffentlicht. Ich habe ganz viele Informationsfreiheitsanfragen gestellt, unter anderem eben an die Schlichtungsstellen, an die Prüfstellen selbst. Und daraus sind ein paar sehr interessante Dinge gekommen. Warum ich euch das hier zeige, das ist maximal uninteressant. Lest es nicht. da steht nur drin, ja, wir haben die Informationen, wir veröffentlichen den Bericht in ein paar Wochen. Bitte warte bis dahin. Warum machen die das? Ja, sie haben vielleicht in diesen Behörden ein bisschen Angst davor, dass das skandalisiert wird, weil das alles richtig schlechte Daten sind. Und sie wollen in der Regierung da so ein bisschen den Diskurs zu selbst kontrollieren. Und sie stellen sich da ganz oft die Frage, ja, entspricht das denn überhaupt der Qualität, die wir selbst hinstellen wollen oder von der wir sagen, dass wir sie haben? Und dann stellen sie fest, durch diese Prüfung, nee. Aber wir haben es letztes Jahr, und das ist tatsächlich ein sehr, sehr großer Meilenstein, geschafft, dass der Staat alle diese Prüfungen, zumindest die des Bundes und von ein paar anderen Bundesländern, öffentlich zur Verfügung stellt. Haben wir über IFG-Anfragen wirklich seit 2023 gekämpft. Und das ist richtig gut. Die Sachen sind jetzt alle da. Man kann sie abrufen auf der Seite der BFIT. Man kann sie runterladen und sehen, wo überall die Probleme sind, die der Bund irgendwie selbst gesehen hat. Keine einzige davon bescheinigt Rechtskonformität. Und ein Großteil davon, 90%, sind vereinfachte Prüfungen. Das heißt, die prüfen nicht mal alle Rechtskriterien. das sieht nach Behörde aus, da ist Behörde drin. Tatsächlich waren die aber nicht die Ersten, die diese Prüfberichte veröffentlicht haben. Das waren wir selbst. Wir haben barrieren-gutachten.de gebaut und es ist viel besser. da sind alle diese Prüfberichte drin, da kann man danach suchen, man kann viel besser filtern, die Filter funktionieren auch alle. Auf der Seite des Bundes, da kann man beispielsweise nach dem KIT suchen und kriegt nicht das KIT, sondern gar nichts. bei Barrierengutachten funktioniert es. Und da sind nicht nur diese Prüfberichte einfach aufgelistet, wo man sie dann runterladen kann, nee, wir haben die auch ausgewertet. Wir haben Zahlen dazu. Wir zeigen, was sich verändert hat, wenn irgendwo eine Nachprüfung stattgefunden hat. Und da stellen wir jetzt bei ganz vielen Sachen fest, ja, wenn irgendwas zweimal geprüft wurde, passiert es in über 50% der Fälle, dass das in der Nachprüfung irgendwie so 2-3 Jahre später noch mehr Barrieren hat als vorher. Aber wir zeigen nicht nur das. Wir haben auch so lustige Zusammenfassungen, die sind KI-generiert, nicht so wichtig, aber die zeigen grob, was in diesem Gutachten drinsteht und was das für Auswirkungen auf die verschiedenen Behinderungsgruppen hat. Wir zeigen den Volltext der Barrieren, da steht sofort auf einen Blick drin, was gefunden wurde und was verändert werden muss. Und wir haben einen Blog, wo das alles eingeordnet wird. Und das ist viel mehr, als der Staat macht. Und das macht richtig viel Druck auf die Behörden. Und das ist richtig cool. Das Feedback, das wir auch aus den Behörden bekommen haben, war wie, danke, endlich habe ich Zugriff auf den Prüfbericht, der mir zusteht, der eigentlich bei mir hätte landen sollen, meine vorgesetzte Person den aber mir nie geschickt hat und der ist irgendwo im Papierkorb gelandet. Und so, damit können wir doch arbeiten und anfangen, der Regierung und der Gesellschaft als solches insgesamt so ein bisschen Druck zu machen. Für solche Initiativen gibt es immer auch Copycats. Das hier ist der Atlas Digitale Barrierefreiheit. Den habe ich in einem Artikel für netzpolitik.org zerfetzt. Lest euch das gerne durch. Die haben 300.000 Euro Förderung von der Aktion Mensch bekommen. Auch so eine Quatschorganisation, wenn ihr mich fragt. Die absolut nichts gegenüber den Daten, die absolut nichts Neues zutage bringen gegenüber den Daten, die der Staat sowieso erhebt und da jährlich Millionenbeträge für bezahlt. Oder aus dieser Wirtschaft, aus dieser Barrierefreiheits-Community, von der wir gerade ein Foto gesehen haben, gibt es so eine PDF-Studie, die machen genau das Gleiche mit genau derselben Software wie auch der Staat. Aber sie sagen, ja, wir haben das erstmals gemacht. Sie haben vergessen, dass sie das von 2016 bis 2018 schon mal gemacht haben mit denselben Leuten. Access ist diese PDF-Schmiede mit Mr. Markus Erle, der Mr. PDF himself in Deutschland, womit man natürlich ganz viel Geld verdienen kann. Alles großer Käse, aber natürlich ganz viel, bringt ganz viel Marketingmöglichkeiten mit sich. Und auch die öffentliche Hand macht immer wieder Quatschstudien, wo sie das eigentliche Thema nicht verstehen. Hier beispielsweise was vom Fraunhofer. Da sagen sie dann, ja, Menschen mit Bildschirmlesegeräten meinen damit aber Screenreader. Bildschirmlesegeräte sind was völlig anderes als Screenreader. Da hat jemand seine Hausaufgaben nicht gemacht und da sind dann natürlich auch ganz viele Euphemismen dran. Da steht beispielsweise, ja, Vorschriften zur Barrierefreiheit, ja, wir haben Fortschritte gesehen, aber ist weiterhin lückenhaft. Aber wir haben gesehen, kein einziges rechtskonform, von lückenhaft kann man da nicht sprechen. Jetzt passiert üblicherweise was, das immer passiert bei diesen Vorträgen. Ich erzähle irgendwas über irgendwas anderes, was jetzt nicht direkt was mit digitaler Barrierefreiheit zu tun hat und danach fragen Leute immer das hier.
Erstmal Dankeschön für den Vortrag und meine Frage ist, hast du gute Quellen oder Einstiegspunkte, um in das Thema als Entwickler einzusteigen?
Und das passiert wirklich ganz viel. Gab auch da diesen YouTube-Kommentar, der da ist und diesen Vortrag, diese Frage gibt es wirklich immer. Und ich kann das natürlich auch letztendlich keinem verdenken. Zu fragen, was man machen soll, ist sozial akzeptiert, das ist gut und ist natürlich auch eine passende Reaktion darauf, wenn dir jemand ganz viele Probleme vorstellt, zu sagen, ja gut, wo kann ich denn am besten anfangen? Ich finde die Frage deshalb seltsam, weil Bing dafür über 100.000 Suchergebnisse hat. Warum Bing? Ja, Google zeigt die nicht mehr an. da gibt es wirklich viel. Auf MediaCCC gibt es 66 Vorträge, die barrierefrei im Titel haben. Und das habe ich in meiner Uni-Zeit gefunden. Das ist ein Dokument aus den 90ern. Und die sagen alle das Gleiche. Also wenn man tatsächlich Interesse hat, dann kann man da Zeug finden. Aber das sind auch nicht so die einzigen Sachen, die die Leute dann häufig sagen, was dann noch so passiert. Beispielsweise ist, ja, so viel Arbeit, betrifft mich nicht, guckt uns an, wir prüfen alle viel mehr als die anderen in der EU, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, hatten wir schon, es bezahlt uns gar niemand, machen wir alles später, wir können nicht jeden Sonderfall abdecken, es liegt an unserem Dienstleister oder unklare Rechtslage. Wer von euch hat schon mal sowas gedacht? Alle. könntet ihr den Ton ausschalten? Ach so, ach, da ist draußen, das klingt, als wärst du aus einem Lautsprecher, das tut mir leid. ich möchte diese Frage ein bisschen weiten, weil wer solche Antworten oder solche Fragen über oder solche Sachen über Barrierefreiheit sagt, sagt die selten auch über andere Menschenrechte. So Gleichberechtigung der Geschlechter, ja, so viel Arbeit, lieber nicht. Recht auf Arbeit, na, betrifft mich nicht, hab Arbeit, ich werde gut bezahlt. Recht auf Bildung, ja, es bezahlt uns niemand, Bildung teuer, lass mal sein. Recht auf Nahrung und Kleidung, machen wir mal später, können alle nackt rumlaufen. Meinungsfreiheit, unklare Rechtslage. Recht auf Leben ist natürlich auch ein Menschenrecht, da fragt es tendenziell niemand. Und wir merken, Barrierefreiheit ist einfach so ein Schönwettermenschenrecht, obwohl es von vielen Staaten der Welt, unter anderem in der UN-Behindertenrechtskonvention, eben genauso festgelegt wurde. Und ja, wir machen Barrierefreiheit dann, wenn wir uns um alles andere gekümmert haben.
Aber Casey, die Leute hier im Publikum geben sich doch alle richtig viel Mühe. Jetzt sei doch mal nicht so fies zu den Leuten hier.
Ja, Deutschland wurde mehrfach gerügt für die schlechte Umsetzung der UNBRK. Es gibt zum Barrierefreiheitsstärkungsgesetz ein Verfahren der EU-Kommission über die mangelhafte Umsetzung dieses Gesetzes im deutschen Rechtstext. Und in Konsequenz sorgt das dann dafür, dass ich hier diesen Vortrag halte und ein bisschen rumjammer. Aber was müssen wir denn jetzt wirklich machen? Ja, wir brauchen einen Qualitäts- und Kompetenzaufbau. Das ist schon richtig. Wo kriegen wir den denn her? Was macht ihr denn? Wenn ihr jetzt denkt, ja, ist mir vielleicht ein bisschen zu groß, da traue ich mich nicht dran, ist ganz einfach, nehmt euch doch einfach mal so eine Checkliste und ackert die mal durch. Ackert diese Basics-Vorträge durch auf MediaCCC, gibt 66 Stück. Und macht es so lange, bis da nichts mehr Neues für euch da ist. Verbreitet die Projekte, die Menschen mit Behinderung machen und gebt denen beispielsweise Geld. Freundet euch mit Menschen mit Behinderung an. Im Chaos sind sie tendenziell überall und zumindest verglichen mit anderen sozialen Gruppen sehr gut repräsentiert. Immer noch zu selten, aber ja. Und dann fragt euch, warum haben Menschen mit Behinderung in dieser digitalen Gesellschaft, in dieser digitalen Sphäre gar keine Lobby? Ja, weil das alles fehlt. Netzpolitik gibt über seine API aus, wie viele Artikel die veröffentlicht haben. In 0,4% davon kommt das Wort Behinderung vor. einem der größten digitalen Medien, bei Golem und Heise kann man es nicht so ganz nachvollziehen, aber da wird es ähnlich sein. Im Bundestag gibt es überhaupt nur 2 Menschen mit bekannter körperlicher Behinderung. Die brauchen digitale Barrierefreiheit in der Regel nicht. Das sind nämlich Simone Fischer von den Grünen, sie ist kleinwüchsig, und Heike Heubach von der SPD, sie ist taub. Wohingegen sich digitale Barrierefreiheit eben hauptsächlich an Menschen mit Sehbehinderung, kognitiven Behinderung und motorischen Behinderungen richtet. Ja, auch Behindertenverbände selbst haben in der Regel irgendwie keine Kompetenzen, weil Behinderungen treten im Leben tendenziell sehr, sehr selten auf und also tendenziell auch sehr, sehr spät auf. Und deswegen hat man da ganz lange verschlafen, mehr oder weniger sich dazu vorzubilden und intern Kompetenzen aufzubauen und ist dadurch dann in Konsequenz auch unpolitisch geworden. Aber das ist auch nochmal ein ganz anderes Thema. Aber jetzt komme ich hierher auf die GPN und mecker ganz viel. Ich glaube auch, dass der Chaos Computer Club diese Lobby sein kann. Ich glaube, dass wir alle diese Lobby sein können, weil nach der CCC-Unvereinbarkeitserklärung ist unser Ziel, unser aller Ziel, Gesellschaft positiv zu beeinflussen und dass unser Horizont auch weit über den Bildschirmrand hinausgeht. Und das müssen wir uns immer wieder vor Gedanken führen. Ne? Auch wenn das immer wieder Themen im CCC sind, auch wenn da nicht unbedingt Behinderung drinsteht, da ist immer Behinderung mit drin, weil immer Menschen mit Behinderung da auch irgendwie betroffen sind, weil Menschen mit Behinderung irgendwie das Crime-Argument dafür sind, warum irgendetwas gemacht werden muss, warum es nicht gemacht werden muss. Und wenn ihr mal genau drauf achtet und auch so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, sogar häufiger als Kinder. Und ja, mit diesem Selbstverständnis Und mit unseren Fähigkeiten im Digitalen sind wir die größte Lobby, die Menschen mit Behinderung eigentlich haben können. Es gibt eine weitere Lobbyorganisation, die haben seit Montag eine Website, seit dem 1. Juni. Ich habe vom Barrierefreiheitsstärkungsgesetz schon geredet. Die sind eine neue Behörde, die für die Durchsetzung dieses Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes gegründet wurde. Die sind jetzt endlich irgendwie so weit arbeitsfähig, dass sie irgendwas tun können, wo sich Menschen mit Behinderung wenden können, wenn sie Probleme mit einem privatwirtschaftlichen Akteur haben und die dann Möglichkeiten haben, Bußgelder auszustellen in Höhe von bis zu 100.000 Euro oder Produktverbote auszusprechen. Die haben kein Geld. vielleicht ist das der Grund, warum die Barrieren auf ihrer Seite haben, wo sie doch eine Barrierefreiheitsorganisation sind. Also egal, wir haben die gemeldet, wird hoffentlich dann gelöst. Ja, so sieht Korruption aus. Ich war dort und habe den 5 Euro in den Briefkasten gesteckt. Bitte, bitte, liebe MLBF, vergesst nicht, für wen ihr das eigentlich macht, für wen ihr eigentlich da seid und dass Menschen mit Behinderungen der Grund sind, warum es eure Behörde überhaupt gibt. Und da könnt ihr auch gegen Vorgesetzte beispielsweise aus dem Bundessozialministerium, die das alle überhaupt nicht so gerne mögen, gut vorangehen, wenn ihr euch kurz hinsetzt und überlegt, wie. Und vielleicht ist euch aufgefallen, der Haupteingang zu dieser Behörde ist nicht ebenerdig. Das nur so als Side-Fact. Ja, und dieses Geld können die wirklich gebrauchen, denn Gesellschaftswandel kriegen wir alle mit, gibt ganz viele Nachrichten. CDU will ungefähr alles abschaffen und irgendwann landen wir dann bei der Eugenik. Also hier, Hendrik Strick will Leute töten. Und also das hat er nicht gesagt, aber ja, wissen schon, ist ungefähr das Gleiche. Also ist halt was passiert, wenn man sagt, ja, alte Leute behandeln wir nicht mehr, dann sterben die halt weg. Aber auch die Streichung der Schulbegleitung wird da gerade sehr diskutiert. Und das ist letzten Endes einfach AfD-Politik aus den Reihen der Union. Und deswegen, damit müssen wir uns jetzt auch rumschlagen. Aber Menschen mit Behinderung hacken dieses System immer wieder, weil es eben nicht anders möglich ist. Es gibt eine große Organisation, die heißt NV Access, die bauen selbst einen Screenreader, sind blinde Leute. Screenreader sind Technologien, mit denen blinde Menschen eben Software benutzen können. Und das Zeug ist viel, viel besser als alles, was es da so proprietär gibt, wofür sie mehrere tausend Euro verlangen. auf dem letzten Kongress, vielleicht habt ihr das mitbekommen, gab es ein paar Artikel in der Presse zu. Eine Hackerin hat ihren Rollstuhl gehackt. Da ging es tatsächlich nicht um irgendwas, sondern da ging es um eine Paywall in einem Rollstuhl. kann ich euch empfehlen, hört mal in den Vortrag rein, lest euch die Artikel durch, das ist super spannend. Damit konnte man beispielsweise die Geschwindigkeit von so einem Elektrorollstuhl begrenzen, eben durch eine Paywall, bezahlen uns Geld, dann bist du schneller. Das ist natürlich auch ein sehr, sehr ableistischer Gedanke so insgesamt. Ich habe selbst irgendwie so ein Bildschirmlesegerät entwickelt mit so einem Kamerasystem, weil mir ein Hersteller von so einem Gerät, das ich selbst mal benutzt habe, gesagt hat, hallo, ich bin der Herr Support, ich gebe dir das nicht, gib Patente, gib keine Patente, egal. Und deswegen habe ich das selbst gemacht und gerade in Indien hat das sehr, sehr viel Verbreitung gefunden, weil quelloffene Software da noch mal viel größer, weil kostet in der Regel nichts. Bei Barrierengutachten zeigen wir nicht nur Gutachten, die veröffentlicht wurden, sondern, das ist jetzt ganz neu, das machen wir seit letzter Woche, wir zeigen auch, was gemeldet wurde. Aber nicht nur das, wir unterstützen Leute auch beim Melden, weil die Stelle zu finden, die man anschreiben muss, schwierig ist, weil es schwierig ist, irgendwie technisch zu verargumentieren, weil es schwierig ist, da auf einer juristischen Ebene up-to-date zu sein, was diese Behörde jetzt eigentlich darf und was nicht. Und deswegen haben wir ein Team von Freiwilligen aufgebaut und bauen das immer noch weiter auf, wo Menschen mit Behinderung eben unterstützt werden, Barrieren zu melden. Das ist auch sehr, sehr hilfreich. Aber machen das nicht nur so, wo du dann eingeben musst, ja, diese und jene Barriere hast du. Wir erinnern uns, wir haben diese Daten schon, sie sind in den Gutachten des Staates. Wir haben so eine Liste, da kann man dann einfach im Self-Service auswählen, so diese und jene Barriere habe ich, jetzt macht mal. Und da schauen wir dann mal, was rumkommt. Und das Ziel von diesem Ding ist, dass wir erste Klagen führen und tatsächlich den Staat dazu zwingen, diese Sachen umzusetzen. Es gibt weitere Lichtblicke, zum Beispiel hier bei Veranstaltungen wie diesen. Es gibt immer mehr solcher Vorträge, ich habe schon zwei gehalten, das hier ist jetzt der dritte, die so abseits der Technologie mal ein bisschen diese sozialen, gesellschaftlichen Systeme aufdecken. Gibt es immer wieder auch von unterschiedlichen Leuten. Aber im Chaos gibt es nicht nur Vorträge dazu, es gibt auch wunderbare Aktionen wie C3 Tactile oder hier Safer, die ein Blindenleitsystem verlegt haben. Es gibt in Österreich ein Deaf-owned Hackspace, das Gebärdenverse, und es gibt C3 Auti. Und diese Sachen gibt es auf anderen Events so nicht, und es zeigt auch wieder, wie inklusiv so die Gesellschaft eigentlich sein kann, wenn es Leute gibt, die Bock haben, irgendwas zu machen und die Bock haben, Sachen auch über Qualität zu machen. Und Menschen mit Behinderungen wissen das auch und die wissen auch, Qualität ist scheiße, und deswegen gab es in diesem Jahr die größten Behindertenrechtsdemonstrationen jemals. Und das super, 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 beispielsweise am Protesttag 5. Mai und immer weiter und immer wieder. Schauen wir uns nochmal Techno-Ableismus an, dekonstruieren wir das nochmal, damit ihr das mitnehmen könnt. Das medizinische Modell von Behinderung als individuelles Defizit ist gegeben. Wir haben Barrierefreiheit, aber dann nur als Compliance-Checkliste, da brauchen wir ja keine Menschen mit Behinderung für. Wir nutzen Technologie als Ersatz für Veränderungen in der Umwelt. Wenn ihr in der Softwareentwicklung arbeitet, wisst ihr vielleicht, wenn ihr was am Backend ändert, müsst ihr meistens auch was am Frontend ändern. Genau so ist es hier. Oder wenn man was am Frontend ändert, muss man was am Backend ändern. Im Techno-Ableismus werden Betroffene als Datenquelle statt als EntscheidungsträgerInnen genutzt. Es gibt kaum Menschen mit Behinderungen, die überhaupt in irgendwelchen Gremien sitzen, und wenn, haben sie da meistens keinen Einfluss. Und es werden neue Innovationen in Anführungszeichen geschaffen, ohne gleichzeitig die Macht zu verschieben. Ne? Mit anderen Innovationen, die wir in der Gesellschaft so gesehen haben, wie beispielsweise dem Buchdruck, da sind sehr viel mehr Rechte für so die gemeine Bevölkerung hervorgegangen. Und das sehen wir im Techno-Ableismus für Menschen mit Behinderung eben nicht, wobei es eigentlich sein kann. Woran könnt ihr es erkennen? Behinderungsthemen werden individualisiert. Es werden technische Werkzeuge propagiert, um ein Problem zu lösen. Es wird Abhängigkeit als Innovation verkauft. Es werden neue Märkte geschaffen statt neue Rechte. Geld verdienen ist toll. Und Betroffene sind offensichtlich kein offensichtlicher Teil einer größeren gesellschaftlichen Gruppe. Und ich glaube, das könnt ihr selbst bestätigen, wenn ihr an euer eigenes berufliches Umfeld und euer Umfeld zu Hause denkt. Die meisten von euch werden da in der Regel keine Menschen mit Behinderung haben. Wenn doch, seid ihr in diesem Land zumindest die große Ausnahme. Der Kampf gegen dieses System wird super lange dauern. Und wir stehen da gerade erst am Anfang, eben auch, weil es so Sachen wie Barrierengutachten erst jetzt so gibt. Aber dieser Kampf ist da und er wirkt. Und deswegen habe ich eine Frage an euch. Hackt ihr das System bitte mit uns? Bitte? Bitte, bitte? Wenn ich euch das zeige, das hat schon mal funktioniert. Passt gut, wir sind in Karlsruhe, ne? ja, danke euch, dass ihr das angehört habt. Das war doch super. Vielleicht habt ihr gemerkt, dass sich dieser Vortrag so ein bisschen an den Talks von Arne Semsrott und Frag den Staat angelehnt hat. Nicht ganz so lustig vielleicht, aber wir machen einen memorablen Abschluss. Wenn ihr Lust dazu habt, habt ihr Lust, noch was mit uns zu singen? Kommt ihr mit, Harold?
Ja,
komm. 10 Jahre.
Also uns wurde das als Sing- und Tanzeinlage vorgestellt. Ich habe da jetzt auch Lust drauf. Wir dürfen, wer mitmachen möchte, aber die Bühne ist nicht barrierefrei, zumindest für, da haben wir das Thema, können wir es gerade wieder einbinden. Es ist jetzt nur mit Steps zu erreichen. Wer mitmachen möchte, darf jetzt gerne nach vorne kommen. Wir haben genau noch 4 Minuten übrig. Und ich würde jetzt mal alle bitten, die hier vorkommen möchten, kommt mal vor. Kommt
ihr werdet gestreamt.
Komm, ein paar findet euch.
Es gibt keine Choreo, wir hampeln alle noch
rum. Ansonsten könnt ihr auch am Platz sein und dort mitmachen. Das geht, glaube ich, auch.
Ja. Und wir singen den Vorschlaghammer und wir hampeln dazu. Also der Vorschlaghammer, wir singen Denkmal, aber es ist umgedichtet. Wäre schön, wenn ihr den Refrain mitsingt. Der erscheint dann auf der Folie. Ach ja, da ist er. Muss ja sowieso noch starten.
Die vitalen Barrieren beim Start sind lebensbedrohlich. Barrieren nehmen gut an, und die macht sie sichtbar. Hol den Vorschlag an.
Hol den.
Öffne den Browser und check das mal. Siehst du da drüben gleich dahinter Cookie-Sound? Da drüben auf den Servern des Staats haben sie unsere Hürden im Code gehauen. Öffne die Website und prüf das mal. Überall mit Checklisten halbherzig unerfüllt. Sieht so aus, als hätten die dieses Webfail wieder mal als Fortschritt hingestellt.
Hol den Vorschlaghammer aus, sie haben uns ein Frontend gebaut. Und jeder User hier weiß, dass das den Zugang versaut. Ich werde die frechsten Birds hier im Chaos engagieren. Wir werden nachts alle Fehler im Archiv.
Vielen Dank!
Dankeschön, Dankeschön. Wunderbar, sehr gut. Also ich möchte mich auch, das ist dein Applaus, Casey.
Danke.
Vielen Dank.